Guten Morgen. Ich rede heute über das Evangelium. Komisch. Das überrascht euch sicher alle. Aber ich will es wirklich nochmal ganz bewusst ins Gedächtnis zurückholen. Es geht heute darum, um diese frohe Botschaft, die wir haben im Wort Gottes. Gott wendet sich uns zu. Und wir dürfen mit ihm rechnen. Das ist heute das Thema dieser Predigt. Und ich denke, jeder, der in den Evangelien überlieferten Geschichten, möchte uns als Gemeinde ermutigen, in jeder Situation, auch in der Gegenwart, möglichst mit Gott zu rechnen. Die Geschichte, die uns für diesen Sonntag vorgegeben ist, hat jedenfalls diese Absicht. Hören wir Johannes 4, die Verse 46 bis 54. Eine Geschichte, die ihr vermutlich kennt. Nichtsdestoweniger lese ich sie nochmal vor. Und Jesus kam abermals nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging hin zu ihm und bat ihm, herabzukommen und seinem Sohn zu helfen, denn der war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten: Dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war, und sie antworteten ihm: Gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Und das ist das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Es gibt eine Allensbach-Umfrage aus dem Jahr 2006, die ist schon ein bisschen älter, aber sie ist ganz spannend. Da wurden Menschen in Deutschland gefragt: Glauben Sie an Wunder? Und 56% der Deutschen antworteten mit Ja. Finde ich schon etwas verblüffend. Hätte ich nicht erwartet. Deutlich weniger Männer als Frauen glaubten allerdings an Wunder. Das überrascht mich jetzt weniger. Und erwartungsgemäß mehr Westdeutsche als Ostdeutsche. Auch das ist, glaube ich, nicht wirklich eine Überraschung. Sind Wunder, glaube ich. Und nur 30% aller Befragten hielten Wunder für reinen Zufall. Die gleiche Frage wurde übrigens 6 Jahre vorher schon mal gestellt, also im Jahr 2000. Und damals haben nur 29% bejaht, dass es Wunder gibt. 56% 6 Jahre später. Eine echte Überraschung. Sind wir plötzlich wieder wundergläubiger als noch vor ein paar Jahren? Es gibt, glaube ich, keine neue Erhebung dazu. Hätte mich jetzt mal sehr interessiert, wie die Tendenz ist. Der Evangelist Johannes weist deutlich darauf hin, dass Wunder nur Zeichencharakter haben. Sie verweisen auf eine größere Wirklichkeit hinter der Fassade des Sichtbaren. Und auch die moderne Naturwissenschaft ist übrigens weit vom Anspruch entfernt, alles zwischen Himmel und Erde restlos erklären zu können. Dass Menschen gesund werden, obwohl medizinisch kaum Hoffnung bestand, geschieht immer wieder und bleibt oft unerklärlich. Und das habe ich schon selbst erlebt. Natürlich erklärt die Heilungsgeschichte nicht das Wunder zur Regel. Es ist nicht so, dass Wunder die Norm sind. Das ist schon die Ausnahme. Und auch das habe ich selbst schon erlebt und ihr wahrscheinlich alle auch. Das Wunder zeigt eher wie ein Verkehrsschild, in welche Richtung wir uns orientieren müssen. Nach Oberramstadt 1,5 Kilometer. Damit wir ein Ziel erreichen, was wir uns gesteckt haben, was wir haben möchten. Und nach unserem Text heute, ich habe es ja eingangs schon gesagt, heißt dieses Ziel: Rechnet mit Gott. Immer. Ich möchte diese Geschichte mal versuchen auseinanderzudröseln. Zum Ersten aus der Sicht des Bittstellers, zweitens aus der Perspektive Jesu und drittens aus unserer Perspektive. Und ihr werdet merken, das geht gar nicht so ohne weiteres sauber auseinanderzuhalten. Das wird sich stellenweise immer wieder überschneiden. Komme ich zum ersten Punkt, die Perspektive des Bittstellers. Ich glaube nicht, dass es uns schwerfällt, uns mit dem Bittsteller zu identifizieren. In den Familien kennen wir die Sorge um das Wohlergehen der Angehörigen. Wir beten auch gerade bei uns für eine Tante, die jetzt Krebs hat, überraschend. Und das ist nichts Ungewöhnliches, das ist wahrscheinlich überall in ähnlicher Form vorhanden in den Familien. Gerade wenn es um eine lebensbedrohliche Krankheit geht, suchen wir nach Hilfe. Niemand kann teilnahmslos zusehen, wenn zum Beispiel ein Kind schwer erkrankt ist. Und wir möchten, dass unsere Kinder so bald wie möglich wieder gesund werden. Dafür tun wir alles Notwendige und das ist genau das, was der Vater in dieser Geschichte tut. Er scheut keinen Weg, der auch nur entfernt Hilfe verspricht. Wahrscheinlich hat er alles andere schon ausprobiert. Steht hier nicht, aber ich gehe mal davon aus. Bevor jemand 26 Kilometer läuft, hat er wahrscheinlich eher mal den Apotheker um die Ecke befragt. 26 Kilometer sind es von Kapernaum nach Kana. Für mich wäre das, ich sag's mal so dezent, knapp ein Tag. Viel schneller würde ich da nicht sein. Tatsächlich findet er Jesus dann in Kana und kann ihm seine Bitte vortragen. Man ahnt schon, dass ihn der Mut zur Verzweiflung antreibt. Und was macht Jesus? Jesus sagt einen Satz, der eigentlich nach Vorurteil klingt, finde ich. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Man könnte auch meinen, Thema verfehlt. Darum geht es doch jetzt gar nicht. Es geht erstmal um Hilfe, um Trost, wie Margot vorhin auch eingeführt hat. Der Mann kommt verzweifelt an und Jesus sagt so einen Satz. Allerdings ist klar, so aus der Ferne betrachtet, wenn man nicht selbst betroffen ist, solche Bittsteller gibt es. Bittsteller, die aus fragwürdigen Motiven kommen. Bittsteller, die nur auf ein Wunder aus sind. Und das wissen wir ja auch aus dem Neuen Testament, dass Jesus immer wieder gefragt hat, tu doch mal was, was ungewöhnlich ist, damit wir sehen, wer du bist. Und so ein Stück weit gibt es das auch heute noch. Es gibt auch heute noch Heilungsgottesdienste. Dabei will ich nicht immer sagen, dass es den Menschen, die da hingehen, nur um diesen einen Aspekt der Heilung geht. Das muss ja nicht so sein. Aber in vielen Fällen ist es so und war auch eigentlich schon in der alten Zeit so. Die Menschen haben zwar zu allen Zeiten aus Not beten gelernt. Und das kann durchaus im Fall der Erhörung zu einer Wiederannäherung zu Glaube oder Kirche kommen. Im Fall der Enttäuschung kann es aber auch genau das Gegenteil bewirken. Es gibt auch genügend Beispiele, wo selbst ein Wunder, das erlebt wurde, nicht zur Umkehr führt. Wir haben die Berichte aus den Schützengräben, aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Älteren kennen die sicher noch. Wenn du mich hier rausholst, dann. Und was ist passiert? Nix. Ja? Die Menschen wurden rausgeholt, aber ihre Zuwendung zu Gott ist nicht erfolgt. Und das ist ja auch nicht so ungewöhnlich. Schon im Neuen Testament heißt es, Jesus heilt 10 Aussätzige und 9 lassen sich nicht mehr blicken. Nur einer kommt zurück. Worum geht es also beim Bitten Jesu? Worum geht es beim Beten? Geht es um den Erfolg? Geht es um die eigene Entlastung einer Spannungssituation, in der ich mich fühle? Geht es um ein gutes Gefühl? Geht es um die Einlösung eines Versprechens? Du hast ja gesagt, bittet, so wird mir gegeben. Ein äußerst fragwürdiges Motiv wäre es, wenn es bloß um ein geistliches Mirakel als Bestätigung unseres eigenen Glaubens ginge. Seht mal, so groß ist unser Glaube, dass er sogar Wunder bewirkt. Ist Glaube die Dimension, die Wunder schafft? Oder anders gesagt, so wie Jesus es sagt, ihr müsst nur genug Glauben haben, und das ist nicht mal viel, dieses Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen. Das ist die eine Haltung. Die andere Haltung ist, selbst Glaube ist nur ein Geschenk. Epheser 6, Vers 8, einer meiner Lieblingsverse. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Gottes Gabe ist es, damit sich niemand rühme. Also wer keinen Glauben hat oder nur wenig, kann genauso sagen, ich kann ja nichts dafür. Ich habe ja nichts geschenkt bekommen. Nun kann man sich nach den Gaben Gottes auch ausstrecken, das wissen wir auch. Aber es geht eindeutig hierbei beim Glauben nicht um Leistung, die ich bringe. Ich muss jetzt unbedingt glauben, das geht eh nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das machen würdet, wenn ihr sagen wolltet, ich will jetzt unbedingt glauben. Dann, ich sage es mal auf Deutsch, bescheißt euch im Grunde genommen selbst. Den Glauben hat man oder man hat ihn nicht. Glaube ist keine Leistung, sondern ein Geschenk. Noch zurück zum Vater, der hier in unserer Geschichte um die Heilung seines Kindes bittet. Der argumentiert gar nicht gegen die Unterstellung, es ginge ihm nur um ein Wunder. Er rechtfertigt sich nicht, er rechtfertigt seine Bitte nicht, indem er nun seine selbstlosen Motive hervorkehren würde. Also es geht ja gar nicht um mich, es geht um mein Kind und überhaupt. Oder zur Ehre Gottes, das kennen wir auch. Ich habe meine Tante gehabt, die hat gesagt, wenn ich im Lotto gewinne, kriegt die Gemeinde 2/3. Das sind Motive. Aber der Vater ist nicht so. Der hat diese Motive nicht. Nein, er hat einfach nur schlicht und einfach seine Bitte wiederholt. Mit Nachdruck hat er sie wiederholt. Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Ehe mein Kind stirbt. Das ist eine Situation, in der kein Vater sein möchte. Es muss schlimm um diesen Sohn stehen. Eile ist geboten. Es könnte zu spät sein, wenn nicht umgehend Hilfe kommen sollte. Und für, ich sage es jetzt mal so mit meinen Worten, lieber Herr Jesus, um solche theologischen Spitzfindigkeiten, wie du gerade vorstellst, bringst, dafür habe ich keine Zeit. Es geht um Hilfe. Die Bitte, komm herab nach Kapernaum von Kana aus, muss nun nicht wörtlich nur im geografischen Sinne verstanden werden. Kapernaum liegt am See und Kana im Gebirge oder im Bergland ringsherum. Also es geht schon bergab. Der Vater ist also bis dahin bergauf gelaufen. Nein, es geht also nicht nur um Geografie, sondern es zeigt auch, wo sich der Bittsteller selbst verortet. Er ist unten, Jesus steht über ihm und müsste sich herablassen, um ihn zu erhören. Und dieser Mann kommt als ein Gefehlsbewohner. Er ist als ein Beamter des Königs, ein Vorgesetzter. In anderen Evangelien wird auch, glaube ich, von einem Hauptmann gesprochen. Das sind parallele Geschichten, die sich nicht ganz genau decken. Und dennoch, er ist in einer Situation, wo er keine Befehle mehr geben kann. Er kommt als Bittsteller. Er weiß nur noch, beten hilft. Können wir uns hineinversetzen in die seelische Verfassung dieses Mannes? Er fürchtet, sein Kind zu verlieren und nun unternimmt er alles, was nur irgend Hoffnung verspricht. Und Jesus ist seine letzte Hoffnung. Ich denke, dass uns diese Geschichte eben wieder einladen möchte, gemeinsam auf Gott zu schauen. Gerade oder angesichts unserer augenblicklichen persönlichen oder auch vielleicht der Gemeindesituation. Und dabei ist es nicht notwendig, denke ich, dass wir unbedingt mit unserem Latein am Ende sind, so wie dieser Vater. Jesus sagt, alle eure Sorgen werft auf mich. Alle, auch die kleinen und noch nicht so lebensbedrohenden sind gemeint. Rechnet mit Gott in jeder Situation. Denn von Gott können wir entscheidende Hilfen erwarten. Ob er das tun wird, was wir erwarten, wissen wir zwar nicht, aber dass er unser Vertrauen wertschätzt, uns ernst nimmt und nicht überhören wird, das halte ich für eine Tatsache. Vielleicht bin ich naiv, aber ich glaube tatsächlich, dass Gott uns heute auch so helfen kann wie damals und so, dass wir uns wundern werden. Und ich glaube, dass das so ist, bedeutet hier auch, ich habe es ja auch schon oft erlebt. Ich habe es ja erfahren, dass Gott auf unser Beten geantwortet hat. Und er wird es auch weiter tun. Wir können glauben an Gottes Allmacht, auch aus der eigenen Erfahrung heraus. Dann ist das Glauben, glaube ich, schon mal ein Stück einfacher. Und so ist es eigentlich normal, möchte ich sagen, dass Juden und Christen sich in allen Lebenslagen mit der Bitte um Hilfe an Gott wenden. Und immer wieder erfahren sie auch Gottes Hilfe. Oft nicht so schnell wie gewünscht, nicht selten anders als gedacht. Und auch das ist unsere Erfahrung. Aber auch unser Wissen. Gott weiß besser, was gut ist für uns, als ich. Und er ist absolut vertrauenswürdig. So viel vielleicht zur Perspektive des Vaters. Jetzt komme ich zur Perspektive Jesu. Jesu hatte ja bereits ein Wunder in Kana getan. Hier wird ausdrücklich darauf hingewiesen, das ist diese berühmte Geschichte mit den Riesenkrügen voller Wein. Das Wunder ist Zeichen für Gottes Macht, unseren Mangel auszufüllen. Und zwar so, dass alle Beteiligten nur staunen können. Wir erinnern uns vielleicht an diesen Text vom Wein, wo es darum geht, dass der Speisemeister sich wundert, wie toll dieser Wein ist. Es ist nicht nur einfach Wein, sondern es ist ein super Wein. Da muss nicht bloß menschlicher Mangel verwaltet werden, sondern da soll sich Festfreude ungehindert ausbreiten. Apropos Festfreude, wie war die Losung am Mittwoch? Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Darum geht's. Ich will mich freuen im Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil, auch wenn mein Kind krank ist. Ist das möglich? Denn Gottes Ankunft in unserer Welt ist ein Grund zu feiern, gerade angesichts unseres bisherigen Mangels, angesichts der Begrenztheit unserer Möglichkeiten. So, Jesus ist also wieder in Kana zu Gast, sodass Menschen mit unterschiedlichen Anliegen ihm begegnen können. Und wie ein Lauffeuer muss sich das herumgesprochen haben. Auch der verzweifelte Vater des sterbenskranken Kindes hat Wind davon bekommen. Vermutlich war es Mund-zu-Mund-Propaganda, denn von weit weg hatte er gar nicht wissen können sonst, dass Jesus da war. Und nun steht er da. Jesus hat vor sich einen Mann in einer gehobenen Stellung, jemanden, der weisungsbefugt ist gegenüber seinen Untergebenen, wie es Matthäus und Lukas besonders herausstellen. Aber gegenüber Jesus ist der Mann jedenfalls nicht weisungsbefugt und das ist ihm auch bewusst. Aber der Vater ist kein Bittsteller, der sich entmutigen lässt. Nicht mal durch diesen Hinweis auf die fragwürdigen Motive, die Jesus als erstes hier bringt. Er wiederholt hartnäckig seine Bitte und unterstreicht, dass es um Leben und Tod geht. Und Jesus erkennt daraus, dieser Mann hat, wie man sagt mal so schön, das Herz auf dem rechten Fleck. Er hat die richtigen Motive. Der ist ganz und gar nur bestimmt von der Sorge um den sterbenskranken Sohn. Und er setzt seine letzte Hoffnung auf mich. Wir könnten auch einmal einfach formulieren, er glaubt. Er rechnet mit Gott in der Person Jesu. Auch wenn er sicherlich noch nicht um Jesu Funktion als Gottes Sohn weiß. Und dieser Vater will Jesus nicht nur, ihn nicht zum Erfüllungsgehilfen seiner Wünsche degradieren, sondern er vertraut sich ihm ohne Wenn und Aber an. Denn Jesus mutet diesem Vater auch etwas zu. Seine Antwort, geh hinab, dein Sohn ist gesund, lautet umgekehrt ja, nö. Das, was du von mir willst, das tue ich nicht. Ich begleite dich nicht. Du musst jetzt allein heimgehen. Das ist der Klassiker, finde ich. Jedenfalls erlebe ich das so. Gott hört, Gott erhört, aber anders, als ich das will. Die Bitte an Jesu, Herr, komm herab, wird unerhört bleiben. Denn Jesus lässt sich nicht von den fixen Erwartungen bestimmen, auch wenn sie noch so plausibel erscheinen. Und wie soll ein Rabbi eingreifen, wenn er gar nicht anwesend ist? Und dennoch, der Vater vertraut ihm uneingeschränkt. Das heißt, er geht die 26 Kilometer wieder zurück, ohne etwas anderes in der Hand zu haben als dieses eine Wort, die Zusage Jesu. Und das Wunderbare, es stellt sich heraus, dass die Gesundung des kranken Kindes genau zu dem Zeitpunkt eingetreten ist, als Jesus dem Bittsteller die Zusage gab, dass sein Sohn lebe. Jetzt wage ich mal einen steilen Satz, der uns als Christen vielleicht erstmal fremd erscheint. Jesus hilft trotz des Abstandes zwischen Gott und uns. Haben wir einen Abstand zwischen Gott und uns? Ja. Jesu Abstand zu dem kranken Kind war geografisch gesehen groß. Aber eigentlich geht es uns ja auch oft so. Auch unser Abstand von Gott ist groß wegen unserer Schuld. Nun wissen wir, Jesus hat diesen Abstand überbrückt. Jesu, Gottes Sohn, wurde Mensch und starb für mich. Und dadurch ist Gott ganz für mich da. Dafür steht auch dieses Zeichen hier. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht aktiv sein könnte. Er ist immer da, auch immer bei mir. Und das ist das Evangelium für Menschen, die fürchten, dass Gott unerreichbar sein könnte, weil er nicht nach unseren Vorstellungen handelt. Weil die Erwartungen, die sie haben, anders erfüllt werden, als sie es möchten. Jesu Machtwort demonstriert, Gott handelt trotz der Distanz zwischen uns und ihm. Auch diese Heilung ist ein weiteres Zeichen, das auf Gottes Macht über Leben und Tod hinweist. Ich komme zum dritten Punkt, unsere Perspektive heute. Die ist ja schon eigentlich die ganze Zeit mit eingeflossen und trotzdem möchte ich es nochmal sagen. Glauben wir denn, dass Gott uns rechtzeitig zur Hilfe kommt? Was ist unsere Erfahrung damit? Welche Perspektive wollen wir einnehmen? Wir sind natürlich nicht in der Situation des Vaters von vor 2000 Jahren. Wenn unser Kind krank ist, gehen wir in die Apotheke und wir profitieren von der modernen Medizin. Das ist in vielen Dingen einfacher. Auf der anderen Seite ist es aber auch manchmal schwieriger, weil unser Glaube eigentlich an dieser Stelle nicht gefordert wird. Das wissen wir einfach, dass das in der Regel hilft. Und das ist ja eigentlich auch gut. Und dennoch stoßen wir immer wieder an unsere Grenzen. Angesichts unserer Ohnmacht beten wir zu unserem Gott, wohlwissend, dass wir seine Perspektive nicht und seinen Willen selten genau kennen. Wir haben Jesus nicht einfach so als Wundertäter zur Hand. Gott ist kein Automat. Selbst ein eingeworfener Glaube führt nicht unbedingt dazu, dass unten das gewünschte Wunder rauskommt. Aber es wird etwas Wunderbares dabei rauskommen, das glaube ich ganz sicher. Gott hört uns in jedem Fall. Wir haben nur keinen Anspruch auf diese wunderbare Erhörung, wie wir sie möchten. Aber jede Erhörung einer Bitte um Hilfe ist so wunderbar, dass wir dankbar bezeugen, Gott hilft uns auch heute noch. Und dass Gottes Wort uns möglicherweise auch nach unseren Motiven fragt, das müssen wir uns gefallen lassen. Oh Lord, please buy me a Mercedes-Benz. Da geht es um Motive. Vertrauen wir ihm vor allem dann, wenn Gott unsere Bedingungen, unsere Erwartungen oder gar unsere Ansprüche erfüllt? Was ist, wenn er sie nicht erfüllt? Kehren wir ihm dann den Rücken, ziehen wir uns dann gekränkt zurück? Der Vater des kranken Jungen zeigt durch sein Verhalten, dass er bereit ist, sich auf Gottes Bedingungen einzulassen. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt. Lasse ich mich auf Gottes Bedingungen ein? Und dadurch wird er uns zum Vorbild. Er reagiert nicht enttäuscht, weil Jesus nicht mitkommt und ihm nichts als nur sein Wort gibt. Sein Wort, mehr bekommen wir oft auch nicht. Es steht nicht am Himmel, was Gott tun wird, so sehr wir uns das auch manchmal wünschen. Wir haben immer wieder nur sein Wort und stehen vor der Entscheidung, uns darauf zu verlassen oder auch nicht. Diese Heilungsgeschichte zeigt uns, dass unsere Verlegenheiten zu Gottes Gelegenheiten werden können, uns seine Macht zu zeigen. Dass wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen, verbindet uns mit allen Menschen, egal ob sie glauben oder nicht. Aber vor unseren Grenzen zu kapitulieren, wäre sicher nicht Zeichen von christlichem Vertrauen. Gott möchte, dass wir ihm als seine Gemeinde vertrauen. Dazu gehört auch, dass wir uns gemeinsam von ihm kritisch befragen lassen. Wir dürfen ihn um Hilfe bitten und ihm zutrauen, uns gerade angesichts unseres aktuellen Mangels zu helfen. Gott will nicht außen vor bleiben, aber auch wir dürfen Gott nicht außen vor lassen. Was ist also die Aufgabe der Gemeinde Christi im 21. Jahrhundert? Wir wünschen uns so manches, wir beten, aber Gott heilt nicht alle unsere Kranken auf einen Schlag. Gott beendet nicht auf einen Schlag den Krieg in Syrien. Gott befreit nicht seine verfolgten Jünger aus den Gefängnissen der Welt. Er könnte es, ganz sicher. Aber das ist nicht sein Plan. Was ist der Job der Gemeinde Jesu heute? Nein, sie muss nicht den Wunderglauben fördern, sondern sie muss Gott zutrauen, dass er angesichts menschlichen Mangels hilft, und zwar durchaus in einer Weise, dass wir uns auch heute noch wundern können. Und vor Gott brauchen wir unseren Mangel nicht verschämt zu verschweigen. Unser Mangel heißt nicht nur Krankheit oder Zukunftsangst. Mangel kann jede Sorge sein, jede Angst, jede Glaubensschwäche, jede Unzulänglichkeit, auch jede Schuld, die ich selber als Last empfinde. Und dann macht uns das Evangelium Mut, Gott gemeinsam zu vertrauen. Nicht immer geschieht die Wiederherstellung sofort, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber im Rückblick wird manche erfahrene Hilfe als Anlass zum Denken, zum Danken erkennbar. Und da komme ich jetzt zum Tollsten eigentlich an dieser Geschichte, die nur so in einem knappen Satz steht. Jesu Wunder führte zum vollständigen Erfolg. Zum Wichtigsten im Leben eines Menschen, das heißt, und er glaubte mit seinem ganzen Haus. Das steht einfach so lapidar ganz am Schluss, aber darum geht es ja in erster Linie. Es geht nicht darum, dass das Kind gesund wird, sondern es geht darum, Jesus geht es darum, dass alle gesund werden, die in diesem Rahmen betroffen sind. Natürlich auch das Kind. Aber hier geschieht eine vollständige Heilung. Der Sohn musste sicher auch irgendwann wieder sterben, wie alle Menschen. Aber für ihn und sein Haus, so heißt es hier, gab es das ewige Leben. Und das ist das eigentliche Ziel der Wunder Gottes, auch heute noch und für uns. Ich möchte schließen mit einem Zitat, ich habe es nicht gelesen, ich habe es abgeschrieben, aus Dostojewski. Die Brüder Karamasow, so dick, sowas lese ich nicht. Da heißt es aber ganz richtig, beim Realisten kommt nicht der Glaube aus dem Wunder, sondern das Wunder aus dem Glauben. Amen.